erstaunlich ist mit Blick auf so einen schwierigen persönlichen und professionellen Start, dass Brauner trotzdem immer wieder weitergemacht hat. Das heißt, er hat es trotzdem geschafft, ein solch erfolgreiches und derart lange bestehendes Filmunternehmen aufzubauen. Das ist schon sehr erstaunlich.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich spreche heute mit meiner Kollegin Uschi Rühle. Wir sind im Archivzentrum des DFF und sprechen über eine besondere Sammlung und über Arthur Brauner, einen legendären Filmproduzenten und seine Produktionsfirma, die CCC Film. Anlass für uns ist der 105. Geburtstag, der am 1. August 2023 wäre. Genau, vielleicht, Uschi, erstmal schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo. Ich
freue mich. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, uns ein bisschen einen Einblick zu geben in unsere Sammlung und auch in bundesdeutsche Filmgeschichte auf jeden Fall. Vielleicht kannst du zum Start erstmal ein bisschen was über die Produktionsfirma und unseren Bestand sagen.
Ja, gerne. Der Filmproduzent Arthur Brauner hatte unserem Haus, dem Deutschen Filmmuseum, Filminstitut, bereits 1989 das Archiv seiner Produktionsfirma übergeben, vor allen Dingen zur wissenschaftlichen Auswertung. Später wurden damit ja auch Ausstellungen und Publikationen gemacht. Brauners Firma, die CCC Filmkunst, das steht für Central Cinema Company, besteht bereits seit 1946 und gehört damit zu den größten und wichtigsten deutschen Produktionsfirmen der Nachkriegszeit. Tatsächlich kann kein anderes heute noch aktiv produzierendes Filmunternehmen in Deutschland auf eine derart lange Firmengeschichte zurückblicken. Also sehr eindrucksvoll. Wie du schon sagtest, Brauner würde diesen August 105 Jahre alt werden. Er starb ja 2019 hochbetagt mit 100 Jahren. Brauner war unwahrscheinlich produktiv, die CCC. Es wird immer wieder gerne auf das Rekordjahr 1958 verwiesen, in dem allein 19 Produktionen entstanden sind. Zum Beispiel die Dürrenmatt-Verfilmung, Es geschah am helllichten Tag, oder auch Mädchen in Uniform, ein Remake des Klassikers von 1931, der heute noch zu den lesbischen Kultfilmen gehört. In Brauners Version spielt ja Romy Schneider die Rolle der Internatsschülerin Manuela von Meinhardis, die sich in ihre Lehrerin, gespielt von Lilli Palmer, verliebt. Und hierzu archivieren wir, wie zu vielen CCC-Filmen, zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotografien, die teils auch in der Dauerausstellung unseres Hauses zu sehen sind.
Du hast heute ja auch ein paar Objekte aus dem Archiv mitgebracht, in die wir jetzt auch zusammen reinschauen wollen. Zu Mädchen in Uniform gibt es sehr schöne Fotos. Was hast du denn da heute dabei?
Ja, wir haben hier zum Beispiel Schwarz-Weiß-Standfotos mit Romy Schneider vorliegen, die, wie ich finde, emblematisch für ihre damalige Entwicklung sind. Denn sie bewegt sich ja damals schon von der verkitschten, zuckerglasierten Sissi-Figur weg, die das deutsche Publikum damals in ihr sehen wollte. Die Mimik und die schattenreiche Ausleuchtung auf den Fotos wirkt zwar aus heutiger Sicht etwas übertrieben melodramatisch, aber man bekommt schon einen guten Eindruck, wie gekonnt sie tragische bzw. später auch abgründige Rollen spielen kann. Der Film wurde zwar in der Kritik gegenüber dem Original als geglättet wahrgenommen, war aber trotzdem für eine Firma wie die CCC damals ein Wagnis, solche Themen auf die Leinwand zu bringen, gerade in der konservativen Adenauer-Ära.
Gibt es über die Standfotos hinaus noch Materialien zu Mädchen in Uniform im Archiv? Und kannst du vielleicht überhaupt einmal einen Überblick geben, was alles zum Arthur Brauner Archiv gehört? Welche Art von Materialien das sind und genau, dass wir so ein bisschen einen besseren Eindruck bekommen?
Ja, gerne. Es gibt zu dem Film reichlich Material, viele Fotos, eine große Fotosammlung, Werkfotos, Standfotos, Starfotos, wie auch filmdramaturgische Materialien, Akten, Korrespondenzen. Und ja, vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen und auch gleich mal einen Überblick geben, was wir so generell im Arthur Brauner Archiv vorliegen haben, zu tatsächlich mittlerweile über 250 Produktionen. Zunächst hatte die CCC ja Kinoproduktionen realisiert, später wurde auch viel für das Fernsehen hergestellt. Insofern umfasst unser Archiv Material zu Kino- und TV-Produktionen. Vorhanden sind zum Beispiel über 4000 Aktenordner mit Produktionsunterlagen. Hierzu gehören zum Beispiel Verträge, Korrespondenzen, auch mit Verleihern, Regisseuren, Stars, wie allgemeine Geschäftsunterlagen. Es gibt eine große filmdramaturgische Sammlung mit Drehbüchern, teils auch in verschiedenen Arbeitsfassungen, was interessant ist, sowie Exposés, Treatments und Dialoglisten. Sehr umfangreich ist auch, wie schon angedeutet, die Sammlung mit Stand-, Werk- und Starfotografien sowie Plakaten. Und es gibt zahlreiche weitere Archivalien wie Werbematerial, Noten zu Filmmusiken, Kostüme und technische Geräte aus den Ateliers. Es sind auch diverse Exponate in unserer Dauerausstellung zu sehen, wie ich schon angedeutet hatte. Eben auch zu Mädchen in Uniform. Was die Präsentation neben den Ausstellungen angeht, wir versuchen zunehmend, die Materialien zu digitalisieren und sofern rechtlich möglich, diese auch online zugänglich zu machen. So finden sich auf filmportal.de, unserer Plattform zum deutschen Film, zu vielen, sehr vielen CCC-Filmen digitalisierte Fotos und Materialien.
Übrigens an der Stelle eingeschoben, wir verlinken euch alles auch nochmal in der Folgenbeschreibung, alle Websites, die wir jetzt nennen und auch die Materialien, über die wir sprechen, könnt ihr dann online sehen.
Genau, eben online ist auch zu finden die virtuelle Sammlung mit fast 300 Plakaten zu CCC-Filmen auf unserer Webseite. Und wie schon angedeutet, das DFF beschäftigte sich auch mit Brauners Filmschaffen in verschiedenen Ausstellungen und Publikationen, unter anderem in Arthur Brauner und die CCC. Das ist ein historischer Überblick bis 1990 von Claudia Dillmann, der früheren Direktorin des DFF. Das Werk ist mittlerweile vergriffen, aber noch in unserer Bibliothek zugänglich, sowie in der DNB. Einen ganz persönlichen Einblick in die Familien- und Firmengeschichte bietet übrigens die Publikation Also dann in Berlin aus dem Jahr 2021 von Dr. Alice Brauner, der Tochter des Produzenten. Sie stieg 2007 als Filmproduzentin in die Firma ein und ist bis heute in der Geschäftsführung. Entsprechend dieser Entwicklung finden sich im Brauner-Archiv auch Materialien zu Werken der jüngeren deutschen Filmgeschichte. Mittlerweile dienen die Studios der CCC auch immer wieder als Location für diverse Streaming- oder TV-Produktionen. Errichtet wurden die Studios bereits 1949 in Berlin-Spandau.
Kannst du an der Stelle vielleicht mal einen kurzen Abriss geben? Was hat denn zur Gründung der Produktionsfirma geführt? Also wie war der Weg Arthur Brauners dorthin?
Ja, gerne. Arthur Brauner, der ja einer jüdischen Familie entstammt, musste ja im Zweiten Weltkrieg untertauchen vor den Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er quasi in Berlin gelandet. Es gab auch Auswanderungspläne, die aber letztlich nicht realisiert wurden. Und er blieb in Berlin und hat dann allen Widrigkeiten zum Trotz, denn es war ja damals recht schwierig, kurz nach Kriegsende eine Produktionsfirma aufzubauen, auch entsprechende Lizenzen und so weiter zu erhalten, hat dann die Firma gegründet und auch relativ schnell produziert. Sein erster Film war Herzkönig, der zweite dann Morituri, auf den wir später noch zurückkommen werden.
Kurz nach Gründung entstanden schon erste Filme und in den 50ern, 60ern und auch 70ern war die Produktionsfirma dann sehr produktiv. Vielleicht kannst du über diesen Abschnitt nochmal was erzählen.
Insofern spiegelt das Archiv natürlich eindrucksvoll die Filmgeschichte der jungen BRD wider. Filmkritiker Georg Seeslen beschrieb in seinem Nachruf auf Brauner die CCC als Traumfabrik, die, Zitat, nachträglich betrachtet, vor allem ein kollektives Unterbewusstsein der Bundesdeutschen auf die Leinwand brachte. Dem Bedürfnis vieler damals, das Grauen des Zweiten Weltkriegs mit Hilfe von Projektionen einer heilen Welt zu verdrängen, im buchstäblichen Sinne, wurde mit meist leichten Unterhaltungs-, Heimat- und Musikfilmen entsprochen. Und von diesen Genres produzierte die CCC viele, aber auch zahlreiche Karl-May-Verfilmungen oder die Thriller von Brian Edgar Wallace, dem Sohn von Edgar Wallace. Und gerade durch solche Kassenschlager wurde die CCC einem breiten Publikum bekannt. Was viele aber nicht wissen, sie produzierte auch immer wieder inhaltlich anspruchsvolle Filme. Darauf kommen wir auch nachher nochmal detaillierter zurück. Brauner war auch an internationalen wichtigen Produktionen bzw. Co-Produktionen beteiligt, wie zum Beispiel an Vittorio De Sicas Der Garten der Finzi Contini, der 1972 einen Oscar als bester fremdsprachiger Film erhielt. Gerade an vielen internationalen Co-Produktionen war auch immer wieder beteiligt, auch im osteuropäischen Sektor.
Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu seiner Beziehung zu den Filmstars dieser Zeit. Er hat ja mit vielen namhaften Regisseuren zusammengearbeitet, aber auch mit eben Schauspielstars dieser Zeit, also der 50er, 60er und 70er. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Also tatsächlich beschäftigte Brauner die meisten der deutschen Filmstars aus diesen Jahrzehnten. So gibt es im Archiv entsprechend eben auch Akten, Fotografien und Autografen von SchauspielerInnen wie Heinz Rühmann, O.W. Fischer, Klaus Kinski, Katharina Valente oder eben auch Romy Schneider, um nur einige wenige zu nennen. Gerade den damaligen weiblichen Stars, wie zum Beispiel auch Maria Schell, räumte Brauner oft signifikante Mitspracherechte ein, die zum Beispiel Besetzung oder Drehbuch betrafen. Wir haben hier zum Beispiel einen Vertrag vorliegen zwischen der CCC und Maria Schell zu dem Film Die Ratten von Robert Siodmak. Der Vertrag ist auch in unserer Dauerausstellung zu sehen. Vielleicht lese ich einfach mal vor, dann bekommt man einen Eindruck. Frau Maria Schell übernimmt die Rolle der Pipa Kaka. Soweit der Film unter einem anderen Titel als Die Ratten ausgewertet werden soll, bedarf die Auswahl dieses anderen Titels der Zustimmung von Frau Schell. Oder Abschnitt 2. Das von Jochen Huth geschriebene Drehbuch ist Frau Schell bekannt. Änderungswünsche von Frau Schell hinsichtlich der Führung des Drehbuchs und der Führung ihrer Rolle wird CCC entsprechen. Abschnitt 3. Frau Schell und CCC sind sich darüber einig, dass folgende weitere Mitwirkende für den Film verpflichtet werden. Dann werden hier verschiedene Teammitglieder aufgeführt. Und es wird kommentiert, eine Abweichung von der vorstehend festgelegten Besetzung darf nur im Einvernehmen mit Frau Schell erfolgen.
Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ja das Archiv auch eine tolle Quelle ist, um einen Einblick zu erhalten in den Produktionsalltag zu der Zeit und die Entstehungsgeschichte von Filmen zu der Zeit. Du hast jetzt schon was gesagt zu Maria Schell, genau, und eben zu Schauspielerinnen in der Zeit. Mit welchen Regisseuren hat er denn auch zusammengearbeitet?
Arthur Brauner arbeitete eigentlich mit allen damals, was heißt mit allen, aber mit sehr vielen kommerziell erfolgreichen Regisseuren der damaligen BRD zusammen. Zum Beispiel Harald Reinl, der unter anderem das Remake für die Nibelungen verfilmte. Aber Brauner arbeitete auch mit Remigranten, international anerkannten Regisseuren, wie schon dem erwähnten Robert Siodmak, der ja die Ratten verfilmte für die CCC, beziehungsweise Regie führte. Oder eben auch Fritz Lang. Fritz Lang hatte ja das Nibelungen-Original in der Stummfilmzeit gedreht, den Klassiker. Und mit Brauner hatte er unter anderem den Zweiteiler Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal hergestellt als Regisseur. Und zu diesem Film liegt in unserem Archiv auch eine sehr umfangreiche Fotosammlung vor, mehrere hundert.
Da hast du ein paar sehr schöne Beispiele mitgebracht. Kannst du die mal beschreiben?
Das sind analoge Schwarz-Weiß-Fotografien. Wir sehen Fritz Lang hier vor pompösen Kulissen, vermeintlichen indischen Bauten, zusammen auch mit der Hauptdarstellerin Debra Patchett, die aus den USA kam und erfolgreich verpflichtet werden konnte, was auch nicht immer so einfach war, US-Darstellerinnen für europäische Produktion zu bekommen. Die Fotos sind im Übrigen auch auf Filmportal zu sehen. Es gibt hier auch ein schönes Foto von Fritz Lang auf dem Thron des Maharajas. Wie gesagt, das sind alles Schwarz-Weiß-Fotografien und ich finde, auf den Fotos bildet sich auch ganz schön die Vorliebe Fritz Langs, aber auch wahrscheinlich Arthur Brauners für das Monumentale ab, wie wir es auch aus Langs frühen Stummfilmproduktionen kennen, sei es in filmarchitektonischer Hinsicht oder auch in Bezug auf Ausstattung und Inszenierung. In der Kritik fand der Film damals wenig Anerkennung. Kritisiert wurde unter anderem auch seine überbordene bzw. teils artifizielle Inszenierung. Diese mitunter anachronistische Wirkung des Films hat aus heutiger Sicht auch einen gewissen Reiz, finde ich. Interessant ist vielleicht auch, dass sich in dieser monumentalen Inszenierung für die große Kinoleinwand für mich auch der Versuch zeigt, sich vom kleinformatigen Fernsehformat abzugrenzen, das ja auch einer der diversen Gründe für die damalige Kinokrise war. Wie gesagt, einer der Gründe. Interessant ist vielleicht auch im Hinblick auf diese Produktion, wie damals andere Kulturen, in diesem Fall asiatische Kulturen und Ethnien, dargestellt wurden. Es gab damals natürlich exotistische Darstellungen und wir haben hier ein Foto des Österreichers Walter Reier, der den Maharaja, den indischen Maharaja verkörpert, dunkel geschminkt ist, Blick in die Kamera, finster, Stichwort Blackfacing im Film. Zu diesem Thema könnte man sich ja auch einen interessanten Podcast machen.
Auf jeden Fall.
War eben in der damaligen Zeit so gängig. Das zeigt sich aber nochmal ganz schön an dem Foto. Das Interessante an unseren Archiven ist ja neben ihren Inhalten auch, dass die Objekte meist als analoges Original vorliegen und daran erinnern, dass zum Beispiel eben die Fotos damals aufgrund ihrer Herstellungsart und der Materialkosten eben nicht schier unendlich oft gemacht werden oder auch reproduziert werden konnten, wie heute eben im digitalen Zeitalter. Und ich finde, gerade bei den Werkfotos zeigt sich manchmal bei den Schnappschüssen, dass eben nicht alles so perfekt ist. Da gibt es auch auf Filmportal, wie gesagt, noch mehr Fotos zu sehen, wo man eben sieht, es hat so einen Charme des Unperfekten teilweise auch. Die Werkfotos an sich finde ich generell interessant, weil sie die Dreharbeiten jenseits der gemachten Aufnahmen dokumentieren und oft auch interessante Konstellationen abbilden, die man sonst so ja gar nicht zu sehen bekommt.
Du hattest schon die Kinokrise in den 1960er Jahren erwähnt. Die ist natürlich auch an der CCC-Film nicht spurlos vorbeigegangen. Welchen Einfluss hatte das denn auf Ihre Arbeit und wie hat die Firma oder wie hat Arthur Brauner darauf reagiert?
Ja, Brauner hat die Kinokrise insofern überstanden, als er versucht hat, pragmatisch zu reagieren. Er hat Filme hergestellt, die damals populär waren, zum Beispiel Erotikfilme, aber auch internationale Koproduktionen, zum Beispiel mit italienischen Regisseuren wie Dario Argento. Der hatte damals ja die beliebten populären Gialli gedreht. Der Giallo ist ein italienisches Subgenre des Thrillers, besonders populär Anfang der 70er. Teils hat er auch leichte Komödien gedreht, mit Dieter Hallervorden damals schon. Insofern ist die Firma über diese Kinokrise gekommen. Wie gesagt, wenn auch mit finanziellen Verlusten natürlich.
Könnte man das als Strategie bezeichnen, dass er Unterhaltungsfilme gedreht hat, zum einen, um über die Runden zu kommen, aber zum anderen auch, um andere Produktionen zu finanzieren? Du hast es vorhin auch schon erwähnt, vielleicht kommen wir jetzt mal auf die Filme zu sprechen, wo er sich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt hat oder sie auch aufgearbeitet hat. Vielleicht kannst du zu dieser Strategie noch ein bisschen was sagen.
Brauner wurde ja auch immer wieder so verstanden und auch zitiert, dass es ja tatsächlich so eine Methode auch war, mit rentablen Filmen eben auch Projekte zu finanzieren, quasi die inhaltlich oder sage ich auch kommerziell gewagter sind. An sich ja eine kluge Strategie und hat sich ja auch über mehrere Jahrzehnte so quasi
bewährt.
Bewährt, richtig. Ja, wie du schon sagtest, ein sehr wichtiges Anliegen Brauners war natürlich die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Nazizeit. Er, der 1918 im polnischen Lodz geboren wurde, war ja selbst Überlebender des Holocaust, hatten wir schon erwähnt. Er hatte insgesamt 49 jüdische Verwandte durch den Nazi-Terror verloren. Und natürlich war es ihm stets ein wichtiges Anliegen. Er hatte über Jahrzehnte hinweg immer wieder auch solche Projekte realisiert, aber konnte in den 1980ern sich verstärkt darauf konzentrieren. Wie etwa in Die Weiße Rose aus dem Jahr 82 von Michael Verhoeven oder auch Agnieszka Hollands Hitlerjunge Salomon aus dem Jahr 1990, der ja damals sehr bekannt war und auch mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde.
Gleich sein zweiter Film hat sich ja auch mit der NS-Zeit beschäftigt. Morituri aus dem Jahr 1948. Also das war tatsächlich einer der ersten deutschen Spielfilme, die sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt haben. Und der hat, wie man sich denken kann, auch eine sehr komplizierte Entstehungsgeschichte. Was hat es damit auf sich?
Ja, da war natürlich damals das Thema, dass das Publikum noch nicht bereit war für solche Themen. Stichwort Verdrängung hatten wir ja vorhin schon. Brauner brachte mit der Geschichte über KZ-Häftlinge auf der Flucht das Thema unter widrigen Umständen auf die Leinwand. Es war ja nicht nur zum einen die Reaktion des Publikums ungewiss, sondern auch schon Die Produktionsbedingungen im Vorfeld waren mehr als schwierig, verständlicherweise. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es fehlte eigentlich an allem. Die Produktionsbedingungen sind nicht mit heute zu vergleichen. Wir haben hier zum Beispiel ein Dokument aus dem Archiv an die Landesregierung Brandenburg. Kann ich ja vielleicht mal ein Stück zitieren draus. Da hat die CCC geschrieben: Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung in folgender Angelegenheit. Wir stellen zurzeit mit Genehmigung und Unterstützung der SMA, das ist die sowjetische Militäradministration, den Großfilm Morituri her. Der Film besteht zum großen Teil aus Außenaufnahmen, die in der Nähe von Berlin stattfinden. Zu den umfangreichen Bauten, die dort für den Film errichtet werden, gehört unter anderem auch ein polnisches Dorf. Zur Deckung der Dächer dieses Dorfes hat uns das Landratsamt in Bernau unter anderem 10.000 Kilogramm Stroh bewilligt, wovon 5.500 Kilogramm bereits abgenommen und verwendet sind. Als wir heute die Bezugsanweisungen für die restlichen 4.500 Kilogramm in Bernau abholen wollten, wurde uns dort erklärt, dass inzwischen eine generelle Auslieferungssperre verhängt worden sei. Der fragliche Rest von 4.500 Kilogramm könnte uns nur gegen Vorlage einer Freigabebescheinigung der Landesregierung in Potsdam gegeben werden. Und so weiter und so weiter. Also man hatte eigentlich damals ständig mit grundlegenden Bescheinigungen, Zuteilungen von eigentlich jeglichen Materialien, Ausstattungen, Verpflegungen zu kämpfen. Und es war ja schon im Vorfeld eine beachtliche Leistung von Brauner, überhaupt die Drehgenehmigung der sowjetischen Militäradministration für die sowjetische Zone zu erhalten. Denn ohne Erlaubnis konnte man ja damals nicht drehen. Auch hier gibt es zu Morituri auf filmportal.de zahlreiche weitere Korrespondenzen, Unterlagen, Fotos, die einsehbar sind. Eindrücklich fand ich auch die Schilderung, ich glaube, von Alice Brauner in ihrem Buch, über Statisten zu dem Film. Man hatte damals wohl unter anderem auch Rotarmisten als Statisten eingestellt, die teils mit scharfer Munition geschossen haben. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen da gedreht wurde.
Ja, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall so in den Alltag einer Filmproduktion. Jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, wie Arthur Brauner und die Produktionsfirma CCC Film immer wieder gegen Widrigkeiten sich behauptet hat und letztlich über viele Jahrzehnte produktiv war und ja auch immer noch ist. Was beeindruckt dich denn so besonders, also dich persönlich besonders jetzt an dieser Firmengeschichte?
Erstaunlich ist mit Blick auf so einen schwierigen persönlichen und professionellen Start, dass Brauner trotzdem immer wieder weitergemacht hat. Also das hat ja wirklich mit Morituri gleich angefangen, mit einem Misserfolg. Und er hat dann aber einfach Komödien gedreht und Unterhaltungsfilme etc. Das heißt, er hat es trotzdem geschafft, ein solch erfolgreiches und derart lange bestehendes Filmunternehmen aufzubauen. Das ist schon sehr erstaunlich. Und er hat ja selbst auch bis ins hohe Alter noch aktiv produziert. Also war eben auch noch aktiv beteiligt an der Firma, in der Firma. Er scheint überhaupt über eine hohe Resilienz verfügt zu haben, so wie man den Lebenslauf und auch den Verlauf der Firma lesen kann. Das ist mein Eindruck. Das macht eben das Arthur Brauner Archiv auch so besonders. Es verfügt eben über Materialien zur deutschen Filmgeschichte aus den letzten 70 Jahren und wächst ja aber trotzdem immer noch weiter an mit Materialien zu aktuellen Filmen, die CCC heute ja immer noch produziert. Also eine unheimlich lange und beeindruckende Geschichte.
Kannst du was zu aktuellen Projekten sagen?
Ja, das DFF ist ja auch stets im Austausch mit der CCC. Es ist schon spannend, dass immer wieder neue Produktionen folgen. Zurzeit gibt es eine Arthouse-Produktion über Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, die ja zusammenlebten. Vor einigen Jahren wurde ja auch Crescendo, Hashtag Make Music Not War, gedreht mit Peter Simonicek, der jetzt leider ja kürzlich verstorben ist. Aber auch Auf das Leben mit Hannelore Elsner wurde vor einigen Jahren von der CCC produziert. Ist auch ein interessanter Kontext, dass ja Hannelore Elsner früher hier im Westend gelebt hatte, wo ja auch das Archiv angesiedelt ist. Ja, also es wird stets weiter produziert. Wie gesagt, auch die Studios werden weiter benutzt. Das Unternehmen ist immer noch sehr aktiv.
Vielleicht noch zum Abschluss so ein bisschen auch die Frage nach deiner Arbeit. Also was bedeutet es, dieses Archiv zu verwalten? Ist es zugänglich? Also ja, ist es ja, aber inwiefern kriegt die Öffentlichkeit vielleicht auch Materialien zu Gesicht, die wir im Archiv verwahren?
Ja, dafür ist ja das Archiv unter anderem auch gedacht, dass es eben wissenschaftlich ausgewertet werden kann und auch Sachen zugänglich gemacht werden. Natürlich muss vorher geprüft werden, zu welchen Zwecken Materialien gesichtet oder genutzt werden möchten. Und dann ist es in Absprache mit dem Rechteinhaber der CCC möglich. Man kann hier auch Termine vor Ort vereinbaren und in Sachen reinschauen. Wir haben auch relativ häufig Anfragen aus dem Ausland, aus den USA, natürlich auch gerne zu jüdischen Themen, wo da ja auch verstärkt geforscht wird. Und wir leihen, wie gesagt, auch für Ausstellungen Exponate aus. Unter anderem momentan werden zahlreiche Sachen aus dem Arthur Brauner Archiv im Jüdischen Museum ausgestellt im Rahmen der aktuellen Ausstellung. Genau, und das Archiv wächst eben stetig weiter. Wie vorhin schon erwähnt, ist natürlich auch der Wunsch, immer mehr Material aus dem Arthur Brauner Archiv auch online zugänglich zu machen. Das wäre schön, natürlich in der Zukunft auch noch mehr digital präsentieren zu können. Und daran arbeiten wir eben auch neben den klassischen archivarischen Aufgaben wie Bestandspflege, Einarbeitung, Verzeichnung der Materialien und eben auch der Benutzerbetreuung.
Genau, also ich glaube, wir wollen an der Stelle auch nochmal einladen, nur ein bisschen zu stöbern, denn genau, Digitalisierung ist ein Projekt, das euch oder ein Thema, das euch sehr beschäftigt. Aber zu Arthur Brauner gibt es ja eben auch schon ganz, ganz schön viel zu entdecken. Also die virtuelle Ausstellung oder die Materialien auf Filmportal, da kann man auf jeden Fall sich mal drin vertiefen. Und ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon jetzt bekommen im Gespräch, dass das eine ganz besondere Firmengeschichte ist, die ganz viel mit deutscher Geschichte und natürlich auch mit Filmgeschichte verwoben ist. Und eine Geschichte, die ja auch noch nicht zu Ende geschrieben ist, da es die Produktionsfirma ja immer noch gibt. Genau, also dann danke ich dir ganz herzlich für den Einblick, Uschi. Und ja, wir werden bestimmt nochmal über das Arthur Brauner Archiv oder einzelne Objekte sprechen.
Ja, sehr gerne. Danke für das Interesse.
Das war mein Gespräch mit Uschi Rühle, die das Arthur Brauner Archiv im DFF Studienzentrum betreut. Wenn ihr euch für Arthur Brauner und jüdisches Filmschaffen interessiert, empfehlen wir euch auch unsere Podcast-Folge zur Ausstellung Ausgeblendet, Eingeblendet. Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Januar 2024 im Jüdischen Museum Frankfurt zu sehen und präsentiert auch viele Objekte aus den DFF-Archiven. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Bis zum nächsten Mal.